einen der beiden Veranstalterinnen, den Kölner Verein Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e.V. Begrüßen wird. Mein Name ist Sarah Jansen, ich bin feministische Naturwissenschaftlerin und arbeite als Angestellte in der Grünen Bundestagsfraktion. Ein zweiter sitzt Ruth Hubbard. Ruth ist Professorin für Biologie an der Harvard University aus den USA und Mitglied verschiedener wissenschaftskritischer und feministischer Organisationen. Neben ihr sitzt Jenna Correa. Jenna ist Publizistin aus den USA und eine Vertreterin des feministischen internationalen Netzwerkes gegen die neuen reproduktiven Technologien, dem FINRET. Neben ihr sitzt Mona Daswani. Sie ist Vertreterin der Society for the Promotion of Area Resource Centers in Bombay, Indien. Neben ihr sitzt Maria Mies. Sie ist Vertreterin.
Entschuldigung.
Oh, Renate Klein hat sich klein gemacht. Renate Duelli Klein, Biologin aus Großbritannien, auch Vertreterin des feministischen internationalen Netzwerkes auf neuen reproduktiven Technologien. Gerade Jenna Correa und Renate Duelli Klein haben sehr viel von dem Wissen über Reproduktionstechnologien, was uns heute erhältlich ist, zusammengetragen. So, jetzt übersehe ich niemanden mehr. Maria ist die Nächste. Maria Mies von der Sozialwissenschaftlichen Forschung und Praxis für Frauen e.V. unter anderem. Neben ihr sitzt Erika Hickel, auch aus dem Diskussionszusammenhang von Frauen in Naturwissenschaft und Technik. Erika hat die Grünen im Bundestag 2 Jahre lang in der Enquete-Kommission Gentechnik vertreten und hat sich sehr dafür eingesetzt und auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass Gentechnik über die Möglichkeit des Bundestags ein öffentliches Thema wird. Hier rechts sehen wir jetzt noch Podiumsvertreterinnen, die nicht anwesend sein können persönlich, und einige Frauen haben sich bereit erklärt, stellvertretende Statements für sie abzugeben. Die ausgebeutete Natur ist in der Form von Frauen, Naturmenschen aus der dritten Welt und von der Natur anwesend.
Als wir wollten Betroffenen der Gentechnik hier Raum geben und sie kurz repräsentieren. Ich fange an mit den Bodenbakterien.
Organismen und einzellige Lebewesen, die vor allen Dingen im Labor immer wieder verwendet werden, um die Gentechnologie voranzutreiben. Die kleinen Escherichia coli, die Hefepilze, die auseinandergeschnippelt und wieder zusammengesetzt werden. Ihr kennt sie aber auch vom Backen und vom Bierbrauen. Und jede Frau trägt die E. coli bei sich im Darm.
Ich vertrete hier einige vom Aussterben bedrohte Wildpflanzen, deren Gene allerdings in Genbanken konserviert werden können, damit demnächst ihre Eigenschaften gegebenenfalls Nutzpflanzen übertragen werden können.
Ich bin hier als Vertreterin von Getreide- und Hülsenfrüchten. Das ist ein Beispiel dafür, wie versucht wird, Eigenschaften von der einen Pflanzenart auf die andere zu übertragen. Es wird also versucht, von den Hülsenfrüchten, die in Symbiose mit kleinen Bakterien Stickstoff aus der Luft binden können, diese Eigenschaft auf das Getreide zu übertragen.
Ich stehe hier für Tiere, die aber nicht persönlich da sein konnten, wobei besonders betroffen sind 2 große Gruppen, die Nutztiere und die Versuchstiere, wobei wir aber daran denken müssen, dass die Betroffenheit dieser Tiere nicht erst beginnt, wenn wir an ihnen Fortpflanzungstechniken und Reproduktionstechniken und gentechnologische Verfahren anwenden.
Ich stehe hier für die Lebewesen, die vom Menschen nicht ausgenutzt werden können. Dafür soll dieser Seestern die Stelle einnehmen. Das heißt, er soll auch ein Beispiel für die Vielfalt des Lebens sein, die vielleicht durch die Gentechnik dann nicht mehr vorhanden sein wird.
English, but I just arrived this morning and my head is too confused for me to be able to speak in German this early. Tomorrow maybe it'll be better. Right now, at this moment in our history, the biotechnologists are producing a number of technologies and devices that are giving Descartes' metaphor of the organism as a machine a concrete form. There are plastic hearts and kidney machines. As women and as feminists, we're particularly concerned about genetic engineering and some of the new reproductive technologies. But they are manifestations of this same impulse to regard living beings as technological devices and to control them as we would control machines. In addition, what is being played out here is the more than a century-old contest between privatized and individualized expensive medical care that necessarily has to be scarce and public health measures that could meet the needs of many more people. This is the context in which I want to talk about genetic engineering or gene splicing. Already, these very few years after its development, the recombinant DNA or gene splicing technology is used in so many different ways that one cannot evaluate its risks or its possible positive uses without specifying what one is talking about. What is more, risks and benefits are not a proper way to evaluate this technology because neither its risks nor its benefits are evenly distributed over the entire population. Like any sophisticated technology, genetic engineering concentrates power and profits in the hands of a few so-called experts, while most people are unable to evaluate the technology or to benefit from it, though they usually share in the risks. At present, gene technology is used in at least five ways that are all related. One is to learn about how genes function in different organisms and under different conditions. Two, to engineer bacteria to reproduce or clone genes of other organisms and to produce large amounts of otherwise scarce biological substances, such as interferon, human growth hormone, or blood clotting factor. Three, to screen fetuses in utero for specific genetically transmitted diseases or disabilities, such as sickle cell anemia or hemophilia. Four, to treat people with specific genetically transmitted diseases. This is called somatic gene therapy. Five, to change the genetic makeup of plants and animals. If this is done with people, it would be called germline gene therapy. At present, as far as I know, no one is yet proposing to do germline gene therapy with people. There are a number of other applications as well, but I want to be brief, so we can talk about those tomorrow, maybe. All these different technological applications pose risks, but they are all different, and some of them could benefit different kinds of people. Some may be beneficial if they're used under carefully controlled conditions, Others probably should not be used under any circumstances. I think that it is already too late, and the technology and its uses have already spread too far, that the entire technology can simply be stopped. I had hoped it could be a few years ago. I don't really think this can be done anymore, because in the few years since its beginnings, gene technology has become a basic component of an enormous amount of biological and medical research and the basis of several new industries. Therefore, I think that it's essential for those of us who are concerned with safeguarding human health and the integrity of animal and plant life to analyze the potential effects of the different applications of the different forms of gene technology and to start intensive public education and information campaigns about them so that people understand what is happening and can be mobilized to oppose some of the proposed applications. The scientists and entrepreneurs who are developing the technologies advertise all aspects as beneficial. They promise cheap drugs and useful chemicals, cures for everything from cancer to the common cold, prenatal screening for all manner of diseases and disabilities about which it is easy to make parents worry. They promise supplies of herbicide and pest-resistant crops engineered to use the nitrogen in the air, bigger and more productive farm animals, and so on. The newspapers and magazines are full of stories about miracles of biotechnology. But let us, for example, look at so-called cheap drugs. The price of drugs is not determined by the cost of producing them, but by the costs of packaging and advertising, and by the profit on which drug companies insist before they will even consider to develop a new product. And of course, the drug industry, like others, does not hesitate to artificially expand the market for its products by persuading people that they need them when they have been quite content and often healthier without them. A recent example of this is the production of human growth hormone, which was reported in an article in the New England Journal of Medicine to have been given to 15 perfectly healthy children who happened to be of short stature. And it turned out that indeed some of them started to grow at a faster rate than before. But what is the point of such an experiment other than to sell growth hormone? What is the point of such an experiment other than to sell growth hormone? The potential commercial availability of large amounts of this hormone is now making being short a disease that has to be cured. And the normal children who were being treated are referred to as patients throughout this article. Now, the fact that physicians prescribe drugs inappropriately and in too high doses isn't news. But we can expect the problem to get worse if large quantities of drugs that have so far been scarce or unavailable come on the market, and particularly if their legitimate use is limited. It's likely to happen with insulin, with interferon, and with all the various drugs that bacteria are now being engineered to produce. Of course, some of the greatest worries surround the use of gene therapy, and particularly of germline gene therapy, that is, of actually changing the inheritance of plants, animals, or people. Scientists do not know enough about how genes function in individuals or in the long-term changes of populations to be able to change an organism's heredity in predictable and responsible ways. The people who want to do this kind of work argue that animal and plant breeders, farmers, have been doing the same thing since the invention of agriculture some 10,000 years ago. But that is simply not true. There's all the difference between breeding animals and plants for particular traits, for particular characteristics, such as size or some other qualities that farm animals are bred for, and between manipulating their genes. Though biologists tend to talk as though genes control traits, as though there's a simple relationship between genes and traits, the relationship of genes to traits is much more complicated than that and is still poorly understood and unpredictable. Clearly, genetic technology poses risks to health and the environment in many other ways than I've mentioned so far. But in addition to the health risks, there are social risks. For example, the distortion of priorities introduced by expensive technologies that require skilled personnel and sophisticated equipment. More than that, genetic screening of prospective parents, of fetuses, newborns, and workers gives exaggerated attention to what is happening inside us, to our genetic factors. This reinforces eugenic prejudices about good and bad genes. This is very serious. And whereas the old eugenics that we are familiar with forced people to accept interventions, usually against their wills, these new eugenic measures are even more insidious because people are now being persuaded to act out the society's eugenic prejudices by their own so-called choice. The risk that probably overshadows all others is the risk that governments will use genetic engineering to produce new kinds of infectious organisms and virulent toxins for biological warfare. With this technology, a government can develop suitable antidotes for its own population while preparing biological weapons against others. I think that we need to develop and implement extensive campaigns of public education and information about the various capabilities of genetic engineering and about the probable impacts of the entire range of genetic and reproductive technologies, so that people come to understand that most of them are not in our interest. Not just experts and not just legislators, but lots of people from all different walks of life need to understand these different kinds of risks and need to be able to help decide which procedures should be developed and to regulate and oversee their use. Without that kind of understanding and active participation, most people will be easily fooled by the so-called experts who tell us that all these technologies are wonderful. And they, these experts, are the ones who stand to profit most from the use of these technologies in terms of power, prestige, and profits, while the rest of us live with the risks. Thank you.
Sie ist ebenfalls eine Einrichtung zur gesellschaftlichen Kontrolle. Diese politische Herrschaft der Ärzte bezeichne ich als Pharmakratie. Dieser Begriff leitet sich aus dem griechischen Wort Pharmakon für Medizin ab und entspricht den Begriffen Theokratie, Herrschaft Gottes oder der Priester, und Demokratie, Herrschaft des Volkes. Bei der Besprechung neuer Reproduktionstechnologien, wie zum Beispiel die In-vitro-Fertilisierung sowie die Ausspulung und der Übertragung von Embryonen, bezeichne ich die beteiligten Ärzte und Wissenschaftler als Pharmakraten. Angesichts der raschen Fortschritte auf dem Gebiet der Pharmakratie dürfen wir die Verwendung der Reproduktionstechnologie als reine Therapie für die einzelnen Menschen nicht mehr in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen stellen, sondern müssen uns fragen, was für eine Gesellschaft wollen wir in 100 Jahren haben? Wollen wir eine Welt, in der Frauen routinemäßig sterilisiert werden? Das wäre natürlich zu unserem eigenen Vorteil, da wir vor den Gefahren moderner Verhütungsmittel bewahrt werden. So behauptet wenigstens ein Pharmakrat. Dr. Carl de Jersey, der an der Entwicklung der Pille mitgearbeitet hat, ist einer von vielen Pharmakraten, der in unserer Zeit In-vitro-Fertilisierung und Sterilisation miteinander verbunden hat. Seiner Auffassung nach werden die Frauen zu einer Sterilisation eher bereit sein, wenn sie wissen, dass ihnen die Möglichkeit der In-vitro-Fertilisierung stets offen steht. Über diese Befruchtungsmethode schrieb er: Wenn dieses gegenwärtig umstrittene Verfahren sich jemals zu einer routinemäßigen, allgemein angewandten Befruchtungsmethode entwickelt, dann könnte dies einen erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft junger Frauen zur Sterilisation haben. Wollen wir eine Welt, in der einige, aber nur einige der sterilisierten Frauen Kinder haben dürfen? Das wäre möglich, da die Eier den Körpern von Frauen routinemäßig entnommen, eingefroren und in Banken gelagert werden würden. Erst vor 2 Jahren war das Einfrieren menschlicher Embryonen nichts als Science Fiction. Doch nach der Geburt des ersten eingefrorenen und aufgetauten Babys im Jahre 1984 ist das Realität geworden. Im Mai 1983 erklärte Professor Carl Wood, Leiter des In-vitro-Fertilisierungsteams an der Monash University in Melbourne, Australien, eine der möglichen künftigen Entwicklungen im Bereich der Reproduktionstechnologie sei die Hinterlegung tiefgefrorener Eier und Embryonen in einer Bank als Versicherungspolicy gegen spätere Unfruchtbarkeit. Meiner Auffassung nach würde eine solche Praxis ein Zwischenstadium auf dem Weg in die soeben beschriebene Zukunft darstellen. In dieser Zukunft hätten nur diejenigen sterilisierten Frauen, deren Eier als genetisch gesund gelten, ein Recht zur Fortpflanzung. Wollen wir eine Welt, in der die Eier eines Großteils der Frauen zufällig als genetisch nicht gesund gelten? Das könnte der Fall sein, weil sich die Kategorie genetische Krankheit oder Störung unendlich erweitern lässt und sich im Laufe der Jahre tatsächlich erweitern wird. Bereits 1978 bezeichnete ein Wegbereiter der Ausspulung von Embryonen Asthma als schwere Erbkrankheit. Wollen wir eine Welt, in der sich ein Großteil der Frauen, die sich fortpflanzen dürfen, die In-vitro-Fertilisierungsmethode oder einer ähnlichen Verfahrens bedient? Die Voraussetzungen dafür werden bereits jetzt geschaffen. Wie? Durch 2 Methoden. Die erste besteht in der Erweiterung der Indikationen für die In-vitro-Fertilisierung. Als die In-vitro-Fertilisierung erstmals eingeführt wurde, wurde sie als Therapie für unfruchtbare Frauen, die keine Einleiter hatten oder deren Einleiter verklebt waren, dargestellt. In dem kurzen Zeitraum von 7 Jahren nach der Geburt des ersten Retortenbabys, Louise Brown, haben sich die Indikationen für die In-vitro-Fertilisierung vervielfacht. Der Leiter der Abteilung für Produktiongenetik eines Krankenhauses in Virginia, USA, erzählte mir 1980 in einem Interview, dass sich unter den zahlreichen künftigen Interessenten an einer In-vitro-Fertilisierung mit gespendeten Eiern Frauen befinden würden, die keine guten Eier produzieren, möglicherweise weil ihre Eier durch die Giftstoffbelastung am Arbeitsplatz geschädigt würden. Nach Auffassung dieses Arztes handelt es sich hierbei um eine große Gruppe von Frauen, die noch größer wird, wenn wir mehr über die Auswirkungen der Giftstoffe am Arbeitsplatz wissen. Einige Pharmakraten geben dem routinemäßigen Einsatz der Reproduktionstechnologie offensichtlich den Vorzug vor der Beseitigung gefährlicher Giftstoffe am Arbeitsplatz. Auf dem dritten Weltkongress über In-vitro-Fertilisierung im Mai 1984 in Helsinki hielten Hamburger Forscher ein Referat über Biozide, die durch die Umweltverschmutzung in die Eierstöcke von Frauen und in die Flüssigkeit eingedrungen waren, die die menschlichen Eier umgibt. Die Forscher stellten fest, dass bei einigen österreichischen Patientinnen, die an einem In-vitro-Fertilisierungsprogramm beteiligt waren, die in dieser Flüssigkeit enthaltene Menge an Polychloridendiphen, PCB, die Durchschnittswerte teilweise um das 15-fache überschritten. Ferner war die Konzentration anderer Biozide ebenfalls um das 2- bis 4-fache erhöht. Vor der Helsinki-Konferenz war keine der Frauen, die hohe PCB-Konzentrationen aufwiesen, nach einer In-vitro-Fertilisierung schwanger geworden, während das bei 4 Frauen mit durchschnittlichen PCB-Konzentrationen der Fall war. Wird die Welt eines Tages so versorgt und unsere Fruchtbarkeit allgemein so beeinträchtigt sein, dass die Frauen in die 21. Jahrhundert keine andere Wahl haben, als sich durch verschiedene technologische Mittel fortzupflanzen? Die Indikationen für die In-vitro-Fertilisierung könnten sich um das angebliche Interesse von Ehepaaren an der Verwendung von Samen und Eiern anderer Spender erweitert werden. Im Mai 1984 verkündete Professor Wood, er, anderer In-vitro-Fertilisierungsforscher und ein Komitee für Fragen der Ethik hatten über die Zukunft der genetischen Züchtung, der Auswahl von Samen und Eiern für die Produktion eines Kindes nach bestimmten Vorgaben diskutiert. Wood sagte, Ehepaare sind bereits mit der Frage an uns herangetreten, ob ein anderer Mann als der Ehemann Samen zur Verfügung stellen könnte, da sie mit dem Aussehen oder der Persönlichkeit des Ehemannes nicht zufrieden seien. Ähnlich haben Frauen um die Verwendung der Eier anderer Frauen gebeten, weil sie in irgendeinem Punkt nicht mit sich selbst zufrieden waren. Die genannten Punkte bezogen sich auf das Aussehen und die intellektuellen Fähigkeiten. Bemerkenswerterweise ist der Prozess, der dazu führt, dass sich Frauen dumm und hässlich vorkommen, noch nie erforscht und in Frage gestellt worden. Zweitens dienen Äußerungen von Pharmakraten über die relativen Vorzüge der technologischen Befürchtung als Mittel, auf eine Welt vorzubereiten, in der In-vitro-Fertilisierung und ähnliche technologische Methoden zur Produktion von Babys eher die Regel als die Ausnahme sind. Das ist die Übergangs- und Gewöhnungsphase. Zwei Beispiele für solche Äußerungen. 1976 eröffneten zwei Wissenschaftler die Möglichkeit, sich die Embryobewertung zur Feststellung aller Arten von Krankheiten und Defekten bei Embryonen zu betreiben.